Guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde. Vergleichen. Wie stehst du mit dem Vergleichen? Auf eine Stufe stellen, gleichsetzen, Parallelen ziehen, einen Vergleich anstellen, entgegengesetzt, gegeneinander abwägen, gegenüberstellen, in den Kontrast stellen. Im Sport lieben wir die Vergleiche. Wenn unsere Fußballfans das sehen, dann die Mannschaft für die WM, dann fiebern sie den Vergleichen unserer Nationalelf entgegen. Also dort lieben wir die Vergleiche. In der Schule freuen wir uns nicht unbedingt auf die Vergleiche unserer Leistungen. Ja, Lernerfolgskontrolle, Tests lieben wir nicht unbedingt. In der Geschäftswelt ist es gängige Praxis, dass man Preise, Tarife, Angebote vergleicht, um das Beste für sich herauszufinden, was Leistung ist und dass der Preis zu einem passt. Wenn wir uns miteinander vergleichen, im Aussehen, in der Leistung oder in der Lebensform, dann ist es gefährlich, weil wir in der Gefahr stehen, wenn wir meinen, wir sind besser, stolz zu werden, hochmütig. Oder andersrum, wenn wir meinen, wir sind schlechter, dann werden wir depressiv, werden wir traurig, ja neidisch. Als Petrus Johannes sah, sagte er zu Jesus: Was ist mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Jesus wollte diesen Vergleich von Petrus nicht mit seinem Mitbruder oder Mitjünger, sondern er sollte sich auf seine Nachfolge konzentrieren. Doch Jesus vergleicht oft, arbeitet oft mit Vergleichen, lehrt mit Vergleichen. Die ganze Bibel lehrt mit Vergleichen, stellt immer wieder gegenüber. Jesus vergleicht zum Beispiel Menschen mit ihrer Handlungsweise. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und tut, dem will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Fels baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde strömten, an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf den Fels gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Matthäus 7. Auch Gottes Handlungsweisen in den verschiedenen Zeiten werden verglichen. Zum Beispiel 2. Petrus 2. Wer aufschlagen möchte, 2. Petrus 2, ab Vers 4. Petrus 2, ab Vers 4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Ansehen musste und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele und mit ihnen ihren gottlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, den Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Petrus parallelisiert hier erst das Gericht der unsichtbaren Welt, dann das Gericht der alten Welt und an der jetzigen Welt, damals bei Sodom und Gomorra, und mit dem kommenden Gericht. Mit diesem Beispiel, mit den Vergleichen aus der Vergangenheit, warnt Gott für die Zukunft. Sprich, Warnungen aus für die heutige Zeit. Ja, dieser Text ist aktueller, als mir lieb ist, als uns lieb ist. Doch gibt dieser Text auch Trost. Petrus vergleicht das Gericht an den Ungerechten im Kontrast zur Errettung der Gottesfürchtigen, unter anderem dem gerechten Lot. Wir lesen hier im Zusammenhang dreimal gerecht, mit dem Zusammenhang von Lot dreimal gerecht. Der gerechte Lot, der Gerechte quälte seine Seele, seine gerechte Seele. Wenn wir Lot kennen, ja, und seine Werke uns betrachten, vergleichen, verwundert uns dies. War nicht Abraham gerecht? Und wie wurde Abraham gerecht? Abraham glaubte an Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen nach rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4. Also, Lot glaubte an seine Rechtfertigung durch Gott und war gerecht, ohne Werke. Wenn wir in 1. Mose 19 Lot sein Tun betrachten und mit Abraham vergleichen, sehen wir einen himmelgroßen Unterschied. Mir ist es schwer gefallen, sich mit 1. Mose 19 zu befassen. Ja, mit dem Gericht von Sodom und Gomorra, mit dem Eigerleben von Lot. Ja, das Kapitel vorher fiel mir leichter im Vergleich. Ja, ist mir besser gelegen, die Begegnung Abrahams mit Gott. Aber auch dieser Text ist aktuell, hat uns heute was zu sagen. Lesen wir 1. Mose 19, die ersten paar Verse mal. 1. Mose 19, ab 1. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß im Tor und saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihn ein Mahl und machte ungesäuerte Brote und sie aßen. Gott selbst kommt nicht zu Lot, nur seine zwei Boten. Es ist Abend, es ist dunkel, war dunkel, immer dunkler. Sie kommen nicht nach Mamre, einen Ort, da wo der Altar Gottes steht, an einen Ort der Stärke oder Fettigkeit, sondern nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Was war die Sünde von Sodom? Sie und die umliegenden Städte trieben Unzucht bis aufs Äußerste und gingen anderem Fleisch nach, schreibt Judas in seinem Brief. Mit anderem Fleisch ist gemeint Verkehr mit Tieren. Sie trieben aller Arten von Unzucht bis ins Äußerste. Warum war Lot hier? Wir erinnern uns, Abraham und Lot hatten zu viel Vieh. Abraham schlug Lot vor, sich zu trennen. Geh du zur Rechten, geh ich zur Linken. Oder geh du zur Linken, geh ich zur Rechten. Auf der Hochebene. Auf der Hochebene. Aber Lot sah nach unten, sah nach Sodom. Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Darum wählte sich Lot die ganze Jordanaue. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und schlug sein Zelt bis nach Sodom hin. Ja, in 1. Mose 13 war diese falsche Weichenstellung vollzogen und Lot näherte sich Sodom. In 1. Mose 14 später wohnte er in Sodom. Und jetzt, in 1. Mose 19, sitzt er festgegründet im Tor. Als Funktionär etabliert, eventuell als Richter. Er ist in dieser sündigen Stadt heimisch geworden. Als Lot die zwei Männer sieht, geht er ihnen entgegen, lädt sie ein in sein Haus. Die Fremden wollen nicht so richtig. Doch er weiß, dass in Sodom es gefährlich ist, auf dem Marktplatz zu übernachten. Er überredet sie, er dringt über sie in sie ein. Er macht ihnen ein Abendessen, selbst. Von seiner Frau oder Knechten lädt er nichts. Ungesäuerte Brote, ein Essen der Eile, wie wir in Ägypten beim Auszug von Ägypten lesen. Lot übt Gastfreundschaft, stellt sein schützendes Dach zur Verfügung, gibt, was er hat. Vers 4. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die in dieser Nacht zu dir gekommen sind, bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Doch er wurde gesehen, und ganz Sodom war auf den Beinen und ist stinksauer auf ihn, weil er die Fremden zu sich genommen hatte. Ja, sie wollten sich über sie hermachen, homosexuell vergewaltigen. Jetzt sitzt er in der Klemme. Was tun? Wo ist ein Ausweg? Was würdest du machen? Was würdest du jetzt machen? Vers 6, da ging Lot hinaus zu ihnen an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt, die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Dachs gekommen. Sie aber sprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir's mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Lot sucht Gott nicht, rechnet nicht mit Gott, schreit nicht um Hilfe, sondern sieht nur sich selbst, will es mit seinen menschlichen Möglichkeiten irgendwie hinbiegen. Ach, meine Brüder, er will sich mit diesen unzüchtigen Gewalttätern verbrüdern, einen faulen Kompromiss finden. Er will ihre Sünde verhindern und ist dazu bereit, seine Töchter zu opfern. Ein Angebot der Verzweiflung, der Ausweglosigkeit. Er versündigt sich an seine Töchter, als er die eine Sünde mit der anderen Sünde verhindern will. Kein Handeln in Gottes Gegenwart. Dadurch kein Mann und kein Vater. Ein fauler Kompromiss ohne Gott. Doch die Lage spitzt sich zu. Die Sodomiter wollen nicht mit ihm sich verbrüdern. Sie wollen, dass er verschwindet. Er soll ihnen nichts von Sünde erzählen und sich als Gott und Richter aufspielen. Sie werden gewalttätig gegen ihn, wollen jetzt die Tür aufbrechen. Vers 10, da streckten die Männer ihre Hand hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder einen oder Söhne oder Töchter? Wer in dieser Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn, und der Herr hat uns gesandt, diesen Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in ihren Augen, in den Augen seiner Schwiegersöhne, wie einer, der scherzt. Nun greift Gott durch die Männer ein mit einem unübernatürlichen Wunder. Sie ziehen Lot ins Haus und schlagen die Bedränger mit Blindheit. Lot und seine Töchter sind gerettet. Hui, das war knapp. Nun wird klar, diese zwei Männer sind Boten Gottes. Sie informieren Lot, dass sie gekommen sind, um diese Gottlosigkeit der Stadt zu richten. Sie fordern Lot auf, seine Schwiegersöhne, Söhne und Töchter aus der Stadt zu führen, bevor sie zerstört wird. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehrt und seinen Weg geht, mit ihm geht und lebt. Lot warnt seine Schwiegersöhne vor Gott und vor seinem morgigen Gericht, doch sie meinen, er macht Witze. Sein Wort hat bei ihnen kein Gewicht. Sie nehmen ihn nicht ernst. Doch der Morgen kommt. Vers 15. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie ihn hinausgeführt hatten, sprach einer: Rette deine Seele. Und schau nicht zurück, steh nicht auf, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Auch Lot nimmt die Lage nicht zu ernst. Er zögert. Er weiß nicht so recht, dass es um seine Rettung geht. Er verkennt die Dringlichkeit, kapiert nicht so richtig, dass hier gleich alles in Flammen aufgeht. Gott muss ihn ergreifen. Durch die Männer nimmt er ihn an die Hand, führt ihn vor die Stadt. Er bekommt genaue Anweisung, wie er sich nun weiter retten soll. Rette deine Seele. Schau nicht zurück, steh nicht still, rette dich ins Bergland. Vers 18. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, mein Herr, sieh doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, dass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte, und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt. Rette deine Seele. Kein Vertrauen auf Gottes klare Anweisung, sondern menschliche Angst, Eigenwille. Nein, mein Herr. Er fängt an zu diskutieren, etwas anderes zu bitten. Und Gott geht auf seine Schwachheit ein, ja, kommt ihm entgegen, verschont die kleine Stadt um seinetwillen. Gott tut sehr viel für die Rettung für Lot. Doch er muss sich beeilen. Er soll nicht umsehen, nicht stehen bleiben, sondern in diese Stadt fliehen. Vers 23. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam, und der Herr ließ Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und alles, und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück, hinter seinen Rücken, und sie wurde zu einer Salzsäule. Lots Frau kann Sodom nicht loslassen. Sie geht zwar mit hinaus, aber doch ihr Herz und ihre Augen bleiben in Sodom. Somit bleibt sie ein Teil von Sodom. Somit ein Teil des Gerichts. Sie wird zur Salzsäule, zum Denkmal. Gedenkt an Lots Frau. Unser Herr Jesus erwähnt in seiner Endzeitrede dieses warnende Beispiel. Lukas 17, Abvers 26. Lukas 17, Abvers 26, wer aufschlagen möchte. Und wie in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Genau so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben retten will, wer sein Leben sucht, der wird es verlieren. Wer es verliert, der wird es erhalten. Jesus vergleicht die Zeit seiner Wiederkunft den Tagen Noahs und Lots. Jesus beschreibt die Zeiten von damals nicht mit ihrer Ziellosigkeit, sondern mit ihrer Alltagsbeschäftigungen. Wie essen, trinken, heiraten, kaufen, verkaufen. Warum? Was will er damit sagen? Die Menschen waren damals mit dem Diesseits so beschäftigt, dass sie sich nicht fähig waren, auf die Warnungen Gottes zu hören. Nicht fähig waren, die Warnungen für das Gericht ihrer Sünden wahrzunehmen. Wie sieht's in unserer Zeit heute aus? In welchen Alltagsbeschäftigungen sind wir gefangen und taub für Gottes Wort? Wie würdest du diese Liste von damals aktualisieren? Vielleicht gut essen und trinken nochmal unterstreichen? Vielleicht ergänzen mit gefangen in den verschiedenen Medien? In den Freizeitbeschäftigungen wie Urlaub, Hobby. Doch Abraham hatte andere Gedanken. Lesen wir in Vers 27 weiter. Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er den Herrn vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinauf. Er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um. Und siehe, Ein Rauch ging auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte in der Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Abraham lag Lot am Herzen. Er konnte wahrscheinlich die ganze Nacht nicht schlafen. Hatte sich Gedanken um Lot gemacht, immer wieder zum Herrn wegen Lot geschrien, ja, für Lot gebetet. Abraham war ein Mittler. Er tat Fürbitte für Lot und Gott hörte ihn. Wer liegt dir am Herzen? Für wen machst du dir Gedanken? Wem bringst du immer wieder vor Gott, dass Gott ihn doch retten möge, dass Gott ihm begegnet und er sich retten lässt? Wessen Fürbitter bist du? Lot ist gerettet. Er hat sich nach Zoar gerettet. Gerettet durch Gott vor der Bosheit der Sodomiter. Gerettet durch Gott vor dem Gericht der Sodomiter. Was macht Lot mit seiner Rettung? Vers 30. Und Lot ging von Zoar hinauf, blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, und denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben, und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Kein Gedanke an Gottes Wunder, kein Handeln in Gottes Gegenwart, sondern ein wieder um sich selbst kreisen und somit dadurch Angst. Kein Blick in die Zukunft, in der Verantwortung für seine Töchter, ihnen ein soziales Umfeld zu suchen, mit der Möglichkeit, einen Mann zu finden, eine Familie zu gründen. Im Vergleich, Abraham schickte seinen Knecht los, um eine Frau für seinen Sohn Isaac zu holen. Im Vergleich Abraham, ein Mann und Vater in der Gegenwart Gottes. Ja, in seiner Hoffnungslosigkeit bindet Lot seine Töchter auf eine ungesunde Weise an sich. Er legt eine negative Wurzel für das folgende Handeln seiner Töchter. Lesen wir ab Vers 31 weiter. Da sprach die Ältere zu den Jüngeren: Unser Vater ist alt und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht, und die Ältere ging und legte sich zu ihrem Vater. Und er erkannte nicht, weder dass sie sich legte, noch als sie aufstand. Und es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zu der Jüngeren: Siehe, ich bin gestern bei meinem Vater gelegen, wir wollen ihm auch heute, auch diese Nacht, Wein zu trinken geben, dass du hingehst, dich zu ihm legst, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auf, legte sich zu ihm, und er merkte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lot schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, der wurde der Vater der heutigen Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami, der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Lots namenlose Töchter sind Töchter im Geiste Sodoms. Sie hatten keine sittliche Bedenken, bereit zur Blutschande. Eine Tat der Ausweglosigkeit, der Verzweiflung. Sie wollten das Gute, den Familienfortbestand, aber handelten nicht im Vertrauen auf Gott. Sie handelten wie ihr Vater. Mit ihren menschlichen Möglichkeiten ohne Gott bereit zur Sünde. Das Ergebnis: zwei Söhne, deren Völker Feinde des Volkes Gottes sind und zum Zorn und unter dem Zorngericht Gottes stehen. Kein Heilsträger wie Abrahams Sohn Isaak. In 3. Mose 18 ist es Gott ein Greuel, Verkehr mit Blutsverwandten, Verkehr außerhalb der Ehe, Verkehr mit Gleichgeschlechtlichen und mit Tieren. Er fordert sein Volk aus, ja, jeder, der einen dieser Greuel tut, die Seelen, die dergleichen verüben, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Sodom und Gomorra, was für in einer Zeit leben wir? Sind die unsere Zeiten auch mit Sodom und Gomorra zu vergleichen? Sind sexuelle Ausschweifungen in unserer Zeit normal? Werden Menschen zu sexuellen Handlungen gezwungen? Ja, wird Menschen in diesem sensiblen Bereich Gewalt angetan? Ja, prüfen wir mit offenen Augen. Ein aktuelles Beispiel. Zeitung vom Mittwoch. Fälle von Kinderpornografie nehmen deutlich zu. Polizei erfasst 14% mehr Missbrauchsdarstellungen als im Vorjahr. Ist uns bewusst, in was für einer Zeit wir leben, wo wir leben? Für Lots Töchter war es kein Problem, ihrem Vater zwei Nächte nacheinander so zu betrunken zu machen, dass er nichts mitbekommt. Es scheint, dass Lot mit dem Alkohol vertraut war, dass er sich nicht nur in seinem um sich kreisen, in die Höhle zurückzog, sondern auch in den Nebel des Alkohols. Ist Alkohol Sünde? Nein, Alkohol ist nicht Sünde. Wenn man das im richtigen Maß gebraucht, ist Alkohol nicht Sünde. Ich trinke auch ab und zu ein Glas Wein. Doch Alkohol ist nicht ungefährlich. Es kann sein, dass er einen beißt wie eine Schlange. Wer hat Weh? Wer hat Ach? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen, die spät aufbleiben beim Wein? einkehren, um Wurzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein so rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter. Zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Sprüche 23. Alkohol hat nicht nur Freude, sondern auch viel Leid in diese Welt gebracht. Unsere Welt ist an vielen Ecken kaputt, krank. Nicht nur im Umgang mit Alkohol und in der Sexualität. Ja, lass uns immer wieder zu unserem Herrn und Heiland fliehen und dort uns Trost und Heil suchen und finden. Paulus fordert im Gegensatz zum Alkohol auf, uns mit etwas anderem zu füllen, mit anderem voll zu werden. Epheser 5. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes und redet miteinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Mit wem von diesen Personen würdest du dich vergleichen? Auf eine Stufe stellen, gleichsetzen, Parallelen ziehen, einen Vergleich anstellen, entgegensetzen, gegeneinander abwägen, gegenüberstellen, in Kontrast setzen. Vielleicht mit den Schwiegersöhnen, die über Gottes Einladungen, Warnungen nur lachten und ihr altes Leben nicht verlassen wollten. Oder mit Lots Frau, die ein Stück mitging. Im übertragenen Sinne vielleicht in den Gottesdienst am Sonntag, aber doch mit dieser Welt so verbunden war und nichts verpassen wollte, sodass sie in ihr gerichtet wurde. Oder mit Lot, der an seine Rechtfertigung durch Gott glaubte, aber nie gelernt hat, im Alltag mit Gott zu leben, in den kleinen und großen Dingen nicht auf ihn vertraute, sondern nur in seinem eigenen wurstelte und so wie durchs Feuer hindurch gerettet wurde. Oder mit Noah und Abraham, die beiden lebten in einer kaputten Welt mit Gott. Nicht ohne Fehler, aber im Vertrauen auf Gott jeden Schritt ihre Schritte gingen. Ein Segenträger Gottes. Segen für die Familie, Segen für ihre Umgebung. Mit einer Sehnsucht für eine andere Welt. Abraham wartete auf die Stadt, welche die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hast du auch Sehnsucht nach unserem Herrn Jesus Christus? Mit wem vergleichst du dich? Vergleiche und bedenke dein Ende. Ich möchte schließen mit Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder im Herrn, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Oder in anderen Worten, ich ermuntere uns, liebe Brüder und Schwestern, im Blick auf das, was Jesus für uns getan hat, in unserem Leben, Alltag auf Jesus zu vertrauen, ja, ihm so wirklich zu dienen. Lasst uns nicht von der Welt gefangen nehmen, sondern lasst uns jeden Tag neu unsere Gedanken reinigen, uns erneuern von Jesus. Ja, dass wir abgleichen können, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Ich möchte jetzt Raum zum Bädergeber. Wer beten möchte, darf beten.